Guten Morgen.
Schön, dass so viele von Ihnen heute Morgen hergekommen sind. Das ist ja schon was Besonderes, irgendwie am Karfreitag. Denn heutzutage ist es ja nicht mehr selbstverständlich, an Karfreitag in die Kirche zu gehen. Und wenn die Kirche dann so voll ist, wow, das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Ja. Der Karfreitag ist heutzutage sicher das Stiefkind unter den Feiertagen. Man weiß nicht mehr so recht, was man damit anfangen soll. Der, wie manche sagen, höchste christliche Feiertag dümpelt im Grunde schon länger vor sich hin. Zwar finden es viele praktisch, dass er arbeitsfrei ist, ein schöner Auftakt für die Osterferientage, aber wirklich begangen, also so in der Gesellschaft, wird der Tag inzwischen doch eher selten. Und so langsam könnte man sich ernsthaft die Frage stellen, warum es diesen Feiertag überhaupt gibt. Klar, jedes Jahr immer die Diskussionen um das Tanzverbot. Das ist das, was dann durch die Medien und durch Twitter zieht. Aber was ist denn in der Gesellschaft, in unserer Welt so noch übrig geblieben? Warum gibt es diesen Feiertag? Zumal auch der Karfreitag, anders als Weihnachten und Ostern, auch noch vollkommen unbrauchbar ist, um die Konsumwirtschaft anzukurbeln. Schokokruzifixe und Dornenkronen-Deko? Wohl eher nicht. Ältere erzählen mir, wie es früher war. Da zogen sich an diesem Tag alle tiefschwarze Trauerkleidung an und gingen in die Kirche. Im Fernsehen lief nur getragenes Programm, im Radio nur klassische Musik. Zu essen gab es Fisch, wenn überhaupt. Kinder durften nicht herumtoben oder laut lachen, denn es war ein ernster, ein trauriger Tag. Der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Heute ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere. Nur dass die Geschäfte eben zu sind. Vielleicht ist dieser Bedeutungsverlust des Karfreitags einfach eine logische Folge der schrumpfenden Bedeutung des Christentums. Jesus und sein Schicksal ist den meisten Menschen heute egal. Aber das alleine erklärt es nicht wirklich. An Weihnachten und Ostern geht es ja auch um Jesus. Und diese Feste sind trotzdem gesund und munter. Man hat schon hartgesottene Atheisten an Heiligabend rührselig werden sehen. Und wer freut sich auch nicht über ein Licht in der Dunkelheit? Und so eine Geburt ist eben ganz generell ein Symbol für Neuanfang und für Hoffnung. Auch Ostern ist problemlos inter-, über- und unreligiös zu deuten. Die Feier der Fruchtbarkeit, des Frühlings, der Sonne, der aufblühenden Buntheit. Man muss nicht christlich sozialisiert sein, um damit was anfangen zu können. Der Karfreitag hingegen ist tatsächlich eine christliche Spezialität. Eine grausame Hinrichtung als Dreh- und Angelpunkt der Erlösung der Menschen? Diese Idee ist alles andere als selbsterklärend. Schon zu Paulus Zeiten war das Kreuz, wie er an die Gemeinde in Korinth schrieb, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und die christliche Kirche hat in den nachfolgenden 2000 Jahren ziemlich viel unternommen, damit das auch so blieb. Dass das Kreuz den meisten Juden und Jüdinnen bis heute ein Ärgernis ist, liegt ja keineswegs nur an theologischen Differenzen über die Messianität Jesu, sondern vor allem daran, dass es in christlichen dominierten Regionen an Karfreitagen regelmäßig zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung gekommen ist. Sie hätten Jesus ans Kreuz gebracht, wurde von der Kanzel gepredigt, was nicht stimmt. Denn eine Kreuzigung als Hinrichtungsmethode war ganz klar eine Spezialität der Römer. Aber mit Logik und Fakten hatte es der Rassismus ja noch nie. Auch der christliche nicht. Gläubige anderer Religionen und Atheisten hingegen halten die Idee, ausgerechnet ein gewaltsamer Foltertod könnte der Wendepunkt zur Erlösung der Menschheit sein, bis heute für bekloppt. Auch wenn sie das aus Höflichkeit meist nicht so direkt sagen. Ein Wunder ist das auch nicht, wenn man sich anschaut, welch düstere Opferideologie die Theologen des Mittelalters aus der Kreuzigungsgeschichte herbeikonstruierten. Jesus als Gottes Sohn, der vom eigenen Vater geschlachtet wird. Und zwar stellvertretend für die Schuld der Menschen. Das Ganze opulent visualisiert durch Kirchenmalerei mit detailreich gezeigten nackten Männerkörpern, aus denen das Blut nur so strömt. Sind wir mal ehrlich, für die meisten Menschen ist das heute nicht mehr anschlussfähig. Die können damit nichts anfangen. Wir brauchen uns nicht wundern, dass sie das als bekloppt empfinden. Und umso wichtiger ist es, dass sich Christen und Christinnen ganz neu mit dem Karfreitag befassen, denke ich. Nicht um den Feiertag wieder in die Mitte der Gesellschaft zu kriegen. Machen wir uns nichts vor, das ist durch, das ist rum. Sondern um diesem merkwürdigsten aller Startpunkte einer Religion wieder eine Sprache zu geben, mit der Menschen etwas anfangen können, die sie erreicht. Mein Verdacht ist nämlich, dass auch uns Christen das Kreuz fremd geworden ist. Das geben wir nicht gerne zu. Aber die Worthülsen, mit denen Christen oftmals darüber sprechen, lassen darauf schließen, dass es hier tatsächlich mehr Klärungsbedarf gibt, als uns vielleicht lieb ist. Und das finde ich ganz fantastisch. Denn je unzufriedener wir hier werden, umso deutlicher steigt die Chance, dass wir diesem dunklen Freitag tatsächlich mit unseren eigenen Augen und Fragen entgegentreten. Und nicht bloß nachplappern, was ein Luther, ein Paulus, ein Kai Scheunemann oder ein sonst wer darüber zu sagen hat. Und vielleicht finden wir dann auch wieder eine Sprache dafür, die ins 21. Jahrhundert passt und sogar für meinen Nachbarn nachvollziehbar ist. Denn das wäre wirklich wichtig. Das ganze Neue Testament ist voll von den unterschiedlichsten Versuchen, Vergleiche, Metaphern und Erklärungen zu finden, um die Brücke zu den damaligen Menschen zu schlagen. Da wird an die jüdischen Opferrituale angeknüpft, von Lösegeld gesprochen, das Jesus mit seinem Leben bezahlt habe, oder Geschichten aus der Tora zur Verdeutlichung seines Todes zitiert. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Immer wieder rangen die Menschen mit diesem dunklen Freitag und versuchten, dessen Botschaft neu zu ergründen und Sprache dafür zu finden, um es den Menschen ihrer Zeit irgendwie fassbar zu machen. Interessanterweise hat es bezüglich der Frage, warum Gottes Sohn am Kreuz sterben musste, nie ein kirchliches Konzil gegeben, auf dem dazu ein Dogma oder eine Erklärung verabschiedet worden wäre, das für Gläubige verbindlich ist. Es gibt keine offizielle Lehrmeinung. Zur Dreieinigkeit gibt es das. Und zu x anderen Themen. Mit Dogma und Pipapo und Konzilien und Diskussionen und Kirchenausschlüssen und allem Möglichen. Aber beim Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, der Frage nach dem Kreuz, wurde das nie gemacht. Das ist doch spannend, oder? Das heißt, man hat den Deutungsspielraum hier bewusst offen gelassen. Was glauben Sie, warum Jesus am Kreuz gestorben ist? Was ist da passiert? Was ist Ihre Deutung, Ihre Interpretation? Haben Sie eine? Und wie würden Sie das einem Menschen unserer Zeit erklären? Denken Sie ruhig mal einen kleinen Augenblick darüber nach. Ich mache dann gleich weiter. persönlich würde immer den Schock in den Mittelpunkt stellen. Das Christentum ist ja gerade keine Wellness-Religion. Das haben Sie, denke ich, heute hier erlebt. Es beginnt mit der brutalen Hinrichtung eines Unschuldigen. Beziehungsweise eigentlich hört es damit auf. Zumindest hätte es das Ende sein müssen. Jesus stirbt. Und damit war die Hoffnung, die man auf ihn gesetzt hatte, im Eimer. Gott ist tot. Aus. Finito. Vorbei. Und ohne Auferstehung wäre es das auch gewesen. Dann hätte niemand mehr lange darüber nachgedacht, was dieser Tod denn bedeuten könnte. Tod ist tot. Tod ist Mist. Und dieser ein zehnfacher Mist. Weil es um diesen Typen einfach schade ist. Das war ein Guter. Der hat die Welt heller gemacht. Und wenn es so einen erwischt, ja, das ist immer besonders tragisch. Aber die Welt hätte sich weitergedreht. Und irgendwann hätte man den Jesus genauso vergessen wie all die anderen armen Schweine, die von den Römern abgemurkst wurden. Wie viele andere Namen kennen Sie noch, die am Kreuz hingerichtet worden sind? Spartakus vielleicht. Aber dann hört es doch schon auf, oder? Gut, der Geschichtslehrer kennt vielleicht noch ein paar andere. Aber so Normalsterbliche, da ist dann Schluss. Erst die Auferstehung macht diesen Tod zu einem besonderen. Erst durch die Auferstehung kam es überhaupt dazu, dass man nach einer Bedeutung für das Kreuz gesucht hat. Darum, warum das alles so anders gekommen ist, wie gedacht. Davon ist ja niemand der Jünger damals ausgegangen. Ja, ja klar, Jesus wird am Kreuz sterben. Nein. Eine Bedeutung zu suchen dafür, warum Gott anscheinend so anders ist. Und diese Schockwelle zieht sich durchs Christentum bis heute. Und das ist gut so. Der Tod Gottes muss uns schockieren. Wenn Gott sterben kann, dann ist die Erde vielleicht gar keine Scheibe. Oder Kugel. Oder. Dann könnte es tatsächlich sein, dass alles anders ist. Darum geht es beim Kreuz. Und um vieles mehr, natürlich. Aber damit würde ich beginnen. Mit dem Schock, dass alles ganz anders ist. Sein muss, wenn verdammt nochmal Gott sterblich ist. Wie gesagt, die ersten Christen versuchten danach, diesen Schock zu verstehen. Und dabei stießen sie auf Texte aus dem Ersten Testament, wie der, den wir eben aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja gehört haben. Ich lese ihn noch einmal. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, hat aber keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Dieses bekannte Lied über den sogenannten leidenden Gottesknecht ist ja lange bevor Jesus gelebt hat aufgeschrieben worden. Und niemand weiß, um wen es hier tatsächlich geht. Geht es um das Volk Israel, das in der damaligen Zeit im Exil saß? Geht es um den Propheten selber? Man weiß es nicht. Man weiß nicht, an wen Jesaja gedacht hat, als er diese Zeilen schrieb. Hier gibt es nur Mutmaßungen. Aber die ersten Christen erkannten Jesus in jenen Worten wieder. Jesus ist wie dieser Knecht, sagten sie. Jesus ist der Knecht Gottes, der für uns leidet und stirbt. Und wie sein Tod ist dieses Lied, ist dieser Text voller verstörender Bilder, die uns von der Gewöhnung ans Kreuz freimachen können. Er kann uns die Augen und das Herz öffnen für das, was da geschieht. Denn das Lied besingt nicht den freundlichen, guten Hirten. Dieser Knecht Gottes ist eine erbärmliche Gestalt. Der allerverachtetste und der unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Das ist kein hoheitsvoller Jesus, der mit Würde am Kreuz stirbt. Das ist ein zerschlagener und geplagter Mensch. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte, heißt es in dem Lied. Wir haben uns an das Gerede vom Kreuz und vom Sterben Jesu gewöhnt. So wie wir uns an die Kriegsbilder aus Syrien gewöhnen, was genauso absurd ist. Aber was für eine heruntergekommene Gestalt hängt da am Kreuz? Und es geht noch tiefer. Denn in Christus kommt ja Gott zu uns. Er selbst, der Schöpfer der Welt, gibt sich in das Leiden, die Verachtung, den Tod. An was für einen heruntergekommenen Gott glauben wir eigentlich? Der Karfreitag ist ja darum ein so wichtiger Feiertag, weil er uns den Grund unseres Lebens zeigen will. Einen doppelten Grund. Der eine ist, in allen menschlichen Abgründen, in allem, wo wir heruntergekommen, gestürzt und verloren sind, ist Gott an unserer Seite. Und dafür geht Gott in Christus den Weg in die tiefste Verachtung und Ablehnung. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, heißt es in Vers 3. Vielleicht kennen Sie den Satz, in Jesus haben wir alle am Kreuz gehangen. Das kann man auch umdrehen. Das Kreuz sagt, dass Gott auch an den Kreuzen hängt, die wir selber erleiden. Jeden Tod, den wir sterben müssen. Die Kleinen und die Großen. Jeden Verrat, jede Ungerechtigkeit, die uns zuteil wird. Jeder Schmerz, den ein Mensch spüren muss, ob körperlicher oder psychischer Art, den spürt auch Gott. Den erleidet auch unser Gott. Auch darum geht es, wenn wir sagen, dass Jesus für uns gestorben ist. Unsere Gott- und Menschenverlassenheit ist die seine. Nicht nur vor 2000 Jahren an diesem Punkt, in dieser Stadt Jerusalem, auf diesem Berg. Das Kreuz sagt, ihre und meine Gott- und Menschenverlassenheit ist Gottes Menschen- und Gottverlassenheit. Wir sind darin nie mehr alleine. Nicht nur, weil Gott das vom Himmel herab verstehen könnte, sondern weil er tatsächlich mittendrin steckt. Der Tod am Kreuz verbrieft genau das. Der andere Grund, das Lied vom leidenden Gottesknecht, will uns mit seinen Bildern nicht nur verstören, es will uns auch den Blick öffnen für das Warum. Warum ist Gott so heruntergekommen? Und die Antwort ist, weil es ihm um uns geht. Gott musste so herunterkommen, weil wir so heruntergekommen sind. Wir meinen, das sind wir nicht. Oder wohl besser, wollen es nicht sein. Denn in unseren finsteren Momenten, da tun wir ja alles, um die Dunkelheit zu verstecken, um den Schein zu wahren. Ein jeder sieht auf seinen Weg. Jeder hat nur sich selbst im Blick. Wir hören nicht gerne, dass wir einen Erlöser nötig haben. Das halten wir für übertrieben. So schlimm ist es ja nun doch auch nicht.
Jedenfalls nicht bei uns. Bei Herrn Müller von nebenan, da sieht es schon anders aus.
Der fegt auch samstags die Straße nicht.
Aber wir selber, wir haben doch einiges vorzuweisen, denken wir. Aber das denkt Herr Müller natürlich auch.
Und vermutlich auch jeder Selbstmordattentäter.
Unsere Leistung, unser Konto, unser Ansehen, all unsere guten Taten. Wir hängen der fixen Idee an, wir könnten Gott mit unseren Erfolgen und unserem Leisten beeindrucken. Ja, wir meinen, Gott sei doch mit denen, die genau das vorzeigen können. Die besten Noten, das meiste Geld von mir aus, das beste Leben. The rich and beauty. Wir hängen an dieser fixen Idee, Gott sei in unseren Guttaten bei uns. Meinen, Gott sei uns in unseren Abgründen fern. Das Gegenteil ist wahr. Darum geht es im Kreuz. Das Gegenteil ist wahr. Aber Jesus opfert sich für uns. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der heute kaum noch anschlussfähig ist. Der uns zu schnell von den Lippen kommt, obwohl wir ihn selber kaum verstehen. Was soll denn das bedeuten? Der frischen Wind und neue Worte dringend nötig hätte. Jesus opfert sich für uns. An unserer Stelle. Ja, wie soll das denn gehen? Wer schuldig wird, muss das doch selbst verantworten, oder? Kann denn ein anderer überhaupt für uns Schuld und Strafe tragen? Ja. Eltern haften für ihre Kinder, lesen wir an jeder Baustelle. Und hier, vor den Trümmern unseres Lebens, ist es der Schöpfer selbst, der himmlische Vater aller Menschen, der für uns haftet, der zu uns in unser Leben herunterkommt und sich selbst in seinem Sohn am Kreuz hingibt, weil er uns liebt, weil Gott jeden Menschen liebt. Neben den verstörenden Bildern von dem unansehnlichen, abstoßenden Knecht Gottes, sind es die Worte, die uns verstören, Worte, die unsere Ruhe und unsere Selbstsicherheit durcheinander bringen. Denn der Knecht Gottes, Jesus, so deuten es die Jünger, sieht nicht auf sich selbst. Er sieht auf Gott. Und das heißt, er vertraut nicht auf sich. Er vertraut auf Gott. Und darum kann er uns sehen, wie wir sind. Verstrickt in alles, was wir sein wollen und nicht sind, was wir vorspielen und niemals sein werden, was uns belastet und bedrängt und die Kraft raubt. Er sieht auf unser zerbrechliches, selbstgemachtes Glück. Und nun kann es uns so gehen wie den Menschen im Lied über den leidenden Gottesknecht. Wir erkennen, er leidet ja für uns. Er leidet für uns. Er nimmt das alles. Hohn und Spott, Verachtung und Schmach, Tod und Grab auf sich. Allein für uns. Ohne eigene Schuld. unsere Krankheit und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Die Strafe Gottes liegt auf ihm, lesen wir, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir feiern den Karfreitag. Wie gesagt, ich glaube, das ist einer der merkwürdigsten Feiertage, den es gibt. Kann man das überhaupt feiern? Ja, mit einem Herzen, das auf diesen merkwürdigen Gott am Kreuz blickt. Darauf, dass anscheinend alles ganz anders ist. Darauf, wie heruntergekommen Gott ist. Und der Friede Gottes, der tiefer ist als alle unsere Versuche, den Himmel zu ertasten. Und der uns jeden Tag zuflüstert: Hab keine Angst, ich bin bei dir. Bewahre unsere Herzen.